was, wenn die SPD doch gewinnt? Und ich dachte so, was ist los mit euch?
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Und dann sind wir ready to go, Mike. Wunderschönen guten Tag.
Na, hi.
Wir müssen uns eigentlich mal eine viel charismatischere Anrede oder den charismatischen Start für einen Podcast einfallen lassen. Ne? Dieses guten Morgen. Also rein deiktisch macht das überhaupt keinen Sinn, weil die Leute das mitten in der Nacht hören oder tagsüber oder an vielen anderen Punkten des Zeitlaufs außer des Morgens.
Ja. Ja, aber ich glaube, es gibt ein gutes Setting mit. Also, dass man weiß, wo wir uns gerade bewegen, ne? Dass die Morgensonne gerade dein Antlitz erwärmt, ne? Dass die wissen, warum du so milde gestimmt bist allen Problemen der Welt gegenüber und so. Das ist schon gut, dass die wissen.
Weil ich mich aus dem Bett geärgert habe gerade.
Hast du dich aus dem Bett geärgert?
Wir hatten es doch beim letzten Mal. Ich stehe gar nicht auf und bin dann so, ha, ja. Die Welt um mich herum, sie strahlt und lächelt mir zu.
Schwierig. Ich dachte jetzt gerade da hinter dir irgendwie diese Feldteppichsituation, das sah jetzt gerade aus, als ob da dein Fußboden aufgestemmt ist.
Nein, das ist einfach nur für die akustische Situation sind überall Teppiche verlegt, damit alles ein bisschen weniger reflektiert. Ne?
Ja, Teppiche und Bücherregale hilft immer.
Ich baue ja auch gerade, also Bücherregale helfen, glaube ich, auf vielen Ebenen den Leuten weiter, die sie besitzen, hoffentlich. Also tatsächlich habe ich vor, mein Studio noch weiter auszubauen und dort auch eine Podcast-Ecke extra nur dafür einzurichten.
Oh, schön. Mhm. Da darf man sich ja geehrt fühlen, dass man jetzt auch innenarchitektonisch irgendwie Spuren hinterlässt in deinem Leben unserer Zusammenarbeit.
Ich versuche auf jeden Fall in diesen Räumlichkeiten nicht so Wohnungen zu hinterlassen, deswegen baue ich mir so einen Traversenwürfel, weil die Räume hier sind ja 3,70 Meter hoch.
Ja,
so,
ja.
Und mit Stuck an der Decke, da kannst du halt wenig Dinge in Decken bohren und so. Also das will ich möglichst wenig invasiv machen. Also baue ich jetzt so einen Traversenwürfel, wo ich dann da alles dran baue und mit Hintergrund und allem drum und dran. Und das wird, glaube ich, ganz hübsch, aber das wird jetzt noch ein paar Wochen dauern.
Ja, ergibt total Sinn. Also ist ja für uns hier bandmäßig auch irgendwie, ne, dass ich mir hier so eine Podcast-Umgebung einrichte, weil Interviewsituationen sind ja heutzutage fast nur noch Podcasts oder sowas, ne? Also das findet ja eher wie ein Podcast immer statt. Deswegen.
Ja. Gibt es denn in Deutschland noch, wer ist denn noch da an Podcast-Partnern im Metal-Bereich in Deutschland? Wie gibt es denn noch? Ich habe ja komplett den Blick dafür verloren in den letzten Jahren.
Gab es da überhaupt mal jemanden? Also, keine Ahnung, Metal Hammer hatte immer irgendwie einen Podcast. Warum? Das ist ja, warum soll ich mir auf Spotify einen Metal-Podcast anhören, wenn ich mir Metal auf Spotify oder Deezer oder sonst wo anhören kann?
Also sprich, es wird dann quasi, wenn ihr mal wieder jetzt zur nächsten Platte Gespräche führt, dann werdet ihr vor allen Dingen international dann nur noch sprechen.
Das ist ja das, was ich meinte. Also die Magazine und Online-Magazine, die es schon noch so gibt irgendwie, die Interviewsituation ist heutzutage eher wie eine Podcast-Folge. So,
veröffentlichen das gar nicht, oder wie?
Doch, also oft schon, manchmal nicht. Ja. Aber das findet dann trotzdem innerhalb von einem Magazin statt und nicht in einem Podcast-Setting oder Sujet für den Zuhörer. Ne? Also du gehst da nicht auf Schubidu Metal Podcast, sondern Schubidu Metal Online Magazin und da gibt's dann halt so ein Interview. Ne? Also ist für die, also ich, wenn ich mir mal Interviews von Leuten anschaue, finde ich es auch cooler, wenn man denjenigen sieht, der da gerade spricht. Mhm. Ne? Das ist schon ein Mehrwert. So einer, der die Beschleunigung in der Hinsicht interviewästhetisch ist, so eine der wenigen positiven Folgen der Corona-Pandemie, glaube ich. Ne, das, also davor war ja wirklich alles noch blöd mit Telefon anrufen irgendwie und so weiter. Und wenn du so einen, keine Ahnung, einen südamerikanischen oder italienischen Interviewer hast, der jetzt so echt schwieriges Englisch spricht für meine Ohren, wenn ich so nicht gewohnt bin, da ist es schon auch gut, Leuten auch auf den Mund schauen zu können und man versteht es einfach besser als in einer scheiß knackenden Telefonleitung. Da gab es schon echt grausame Interviews in der Vergangenheit, da will ich gar nicht dran zurückdenken. Und man ist ja auch, das ist ja auch immer für den Interviewten, ne? Du weißt ja mittlerweile auch, also man hat ja immer den ersten Impuls, man will ja wirklich sympathisch und cool rüberkommen, ne? Das Letzte, was passiert hat, dass derjenige, der irgendwie denkt, das Interview liest oder so, Alter, was ist denn das für ein arrogantes Arschloch, was ist denn das für ein dummer Idiot, aber manchmal biegen Interviews trotzdem in irgendeine Richtung ab, wo man da nicht aus seiner Haut kann und auch keine sympathischen Sachen sagen kann, weil einfach der Interviewer nicht sympathisch ist und auch die Fragen nicht sympathisch sind, ne? Und dann entsteht dann manchmal...
Es geht ja auch nur um Faktenvermittlung, Mike, es geht ja nur um Faktenvermittlung, da sollte die Persönlichkeit gar
nicht spielen. Ja, und dann entsteht dann manchmal so eine Dynamik und man muss auch ehrlich sagen, dass auch Journalisten, Interviewer, Podcaster und so weiter das oft auch missbrauchen und sich sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnen, weil sie wissen, dass sie eine ganz, ganz gute Schippe Goodwill von dem Interviewten als Vorschuss bekommen und man sich einiges gefallen lässt als Interviewter, um nicht wie ein arrogantes Arschloch dazustehen. Da lehnen sich manche Leute dann sehr, sehr weit aus dem Fenster, ne? Also das ist manchmal schon auch hässlich. Ja,
ja, natürlich, ich muss auch sagen, es gibt jetzt nicht so viele Quellen im Metal-Journalismus, bei denen es sich überhaupt lohnt, mit denen die Zeit zu verbringen. Und dann sind das aber meistens auch so Leute, die sich dann für Wundergott wen halten, für die 100 Leute, die dann den Artikel lesen. Als Band hätte ich da keinen Bock drauf, ehrlicherweise.
Ich versuche aus jedem Gespräch was Interessantes mitzunehmen, ne? Also es gibt mittlerweile auch viele Metal-Journalisten, da ist das auch, was jetzt aus journalistischer Sicht vielleicht gar nicht so wertvoll oder Journalismus ethisch gar nicht so ideal ist, dass das mittlerweile gute Freunde sind oder so und hat ein Gespräch da mit jemandem Bekannten, mit dem man lange nicht mehr geredet hat und dass es eben dadurch auch Gewinn bringt, ne? Redet da über Gott und die Welt und es kommt ein locker flockiges Interview zustande, aber ich versuche aus jedem Gespräch irgendwie was mitzunehmen und jemanden kennenzulernen, ne? Und wer ich nicht mit so einer Attitüde dir damals gegenüber getreten, würden wir uns ja heute auch nicht kennen, ne? Insofern kann man das doch als gewinnbringend bezeichnen, dass man da Leute kennenlernt, die Wege von Leuten verfolgt und auch Freundschaften schließt. Also
können wir sehr froh sein, dass es nicht um Politik geht, sondern nur um Kunst. Oh,
da hat er so ein, du lächelst zwar, aber es hat so was Misanthropisches, Abwertendes jetzt gerade. Menschenkontakte,
bäh. Moment, stopp. Also ich bin ja wohl proaktiv auf dich damals zugegangen, ne? Also ja. auf dem Partisan. Mhm. Partisan 2014.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, also so mit deiner Attitüde jetzt, als ob du hast mich gerade angeguckt, als ob dir ein Hippie gerade versucht, die Welt zu erklären und
also ja, da gebe ich dir recht schon. Aber also, naja, ich hab da so ein bisschen Mixed Feelings, weil ich natürlich in der Zeit jetzt auch damals so in der Szene vielen begegnet bin und das halt sehr oft ein Job ist, der nur durchgeführt wird zur Selbstprofilierung. Einfach weil man sich dadurch besser fühlt oder weil man seinen Idolen näher kommt oder so und das mit dem eigentlichen Ergebnis dieses Gesprächs dann selten was zu tun hat. Also da kommt selten was rum. Das ist, als ob man sich irgendwie im Kreis dreht und ich weiß nicht, wie produktiv das für jemanden aus einer Band ist, seine Zeit da zu investieren.
Da weiß ich nicht. Also so in solchen Mustern denke ich da nicht. Also klar, triffst du da auch Idioten oder kannst das Gespräch ganz schnell vergessen, aber man lernt auch wirklich Leute kennen, die einem auch was erzählen können, ne? Also ich habe das ganz oft, zum Beispiel letztens als wir in Finnland gespielt haben, war irgend von einem norwegischen Online-Magazin, glaube ich, irgendwie eine Frau, die mich interviewt hat. Und das hat sich relativ umgedreht, das Interview, weil ich da ganz viele Fragen gestellt habe. Ne? Also, was mich interessiert hat. Ich rede halt aber einfach gern mit Leuten. Ne?
Auf der anderen Seite ist ja vermutlich auch ein geiles Gefühl, wenn man ständig von allen möglichen Leuten interviewt werden soll. Also wenn ständig Leute kommen und sagen, oh, Erzähl uns doch mal was von dir.
Ja, also ich mag es sehr, interessante Fragen gestellt zu kriegen, ja, auf jeden Fall. Ne? Gibt natürlich auch Interviews, wo du nach einer halben Minute merkst, okay, da ist zu faul, einfach die Bandbiografie abzuschreiben. Das soll ich jetzt alles nochmal irgendwie erzählen. Ne? Mhm. Also da hast du dann...
ohne Scheiß, so einen Moment hatte ich gestern. Deswegen bin ich auch gerade so wieder im Brass auf Journalismus in Deutschland. Gestern, also das groß ersehnte, lang ersehnte Werk Angela Merkels ist ja erschienen. Ne?
Das wollte ich heute auf jeden Fall auch ansprechen, ja.
Ja. Das Buch von Angela Merkel ist draußen. Ich habe es mir nicht als Buch gekauft, ich habe es mir als Hörbuch gekauft. Leider nicht von ihr eingesprochen, außer das Vorwort, aber
was Gott sei heißt Dank leider? Alter, 700 Seiten Angela Merkel liest dir vor. Scheiße.
Aber es ist ja so geschrieben, als würde sie es sagen. Ne? Also es passt schon zu der Art, wie sie kommuniziert. Aber worauf ich hinaus wollte, ich habe dann einen Beitrag vom ZDF gesehen zu dem Buch, das natürlich dann rausgekommen ist. Und es bestand halt wirklich aus, also es war wieder so ein typischer Beitrag, wie im deutschen Journalismus es halt öfter passiert. Da sitzt jemand, der diesen Inhalt eigentlich präsentieren soll, hat aber eigentlich von dem, was da abgeht, gar keine Ahnung und hat einfach nur einen Experten, der aus anderen Gründen sich genauer mit dem Thema beschäftigt hat, zugeschalten als Interviewpartner, der dann eigentlich erzählt. Also der Wert des Beitrags selbst auf journalistischer Ebene ist null und der ganze Wert, der dann dazu kommt, kommt von dem Interviewer. Und das
also
hat
es ist eine Moderationsleistung, ne? Und keine journalistische Leistung.
Richtig, richtig. Ja, und das hat mich deswegen so wahnsinnig gemacht, weil sie sich nämlich hingestellt haben und Analysen dazu noch abgegeben haben von sich aus, die wirklich nur daraus bestanden haben, 90% das Vorwort zu analysieren und dann noch ein oder zwei Fakten waren aus den ersten 40 Seiten. Also es gab keinen Moment, wo man gedacht hätte, die haben sich dieses Buch auch nur 2 Stunden angeguckt. Und das macht mich sauer. Das macht mich wirklich sauer. Weil wenn du dich hinstellst und eine Buchbesprechung machst, in Anführungszeichen, dann kann man wenigstens von den Leuten erwarten, dass sie den Schinken mal gelesen haben. Und da kommen so Sachen raus wie, ja, ist ja super interessant, dass sie beispielsweise auch als Barkeeperin gearbeitet hat und so weiter und so fort. Aber wenn du dieses Buch gelesen hast, bis zu dem Punkt, was ja nicht schwierig war, waren ja nicht viele Seiten, habe ich auch schon durch. Wenn du das bis zu diesem Punkt geschafft hast, dann weißt du, dass das boldly exaggerated ist. Also ich finde... Ganz kurz, ich will das dir jetzt natürlich nicht vorgeben. Hast du schon was gelesen aus dem Buch?
Ich hab den Wälzer gestern im Buchladen in der Hand gehabt und habe mich gefragt, um Gottes Willen, ich werde dieses Buch nicht lesen. 700 Seiten, ich glaube aber auch, dass die Buchrezensionen so schlecht ausfallen werden, weil es ein literarisches und historisches Neutrum ist. Der Inhalt dieses Buches. Also ich erwarte da 0,0. Außer, dass sie vielleicht mal bei irgendeiner FDJ-Party besoffen war oder irgendwelche Anekdoten, aber aus dem interessanten Politikzirkus Europas, der Welt und Deutschlands, in dem sie da mitgemischt hat, erwarte ich keinerlei, auch nur ansatzweise Insider-Informationen oder Meldungen, die mich überhaupt zum Schmunzeln oder zum Staunen oder zum Nachdenken bringen. Ich erwarte von diesem Buch gar nichts. Das ist, ich erwarte davon einen intellektuellen Stimulus wie bei einer Neujahrsrede von Angela Merkel. Also mehr erwarte ich von diesem Buch. Ich habe das gestern in der Hand gehabt in der Buchhandlung und dieses langweilige Foto davon drauf, ich habe mich wirklich gefragt, wer liest dieses Buch? Ganz im Ernst. Also
ja, ich glaube, ganz viele Leute, die das aus beruflichen Gründen machen müssen oder sollen, keine Ahnung.
Wahrscheinlich.
Ich kann zu dem politischen Part kann ich noch gar nichts sagen, weil es mich auch eigentlich überhaupt nicht interessiert hat, was sie jetzt über den Politikzirkus sagt, weil wir haben es ja beobachtet. Mich hat eher so interessiert, was hat sie denn über ihre Zeit davor zu erzählen? Weil das ja doch irgendwie so ein bisschen eine Blackbox ist, von der man wenig weiß.
Ja, okay, gut, klar. Aber es gibt ja Bücher von, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber es gibt ja Bücher von viel, viel talentierteren Schriftstellern, die über ihr Jugendleben in der DDR reden, das ja von dem von Angela Merkel in keiner Weise abweicht und wahrscheinlich noch irgendwie interessanter war. Aber selbst da, also als jemand, der sehr, sehr an diesem Thema interessiert ist, ne, an Zeitzeugenberichten vom Leben in der DDR und so weiter, erwarte ich 0,0, weil das Leben von Angela Merkel in der DDR war privilegiert, ne? Also selbst in ihrer Stellung aus dem kirchlichen Haushalt und so weiter, also privilegiert und normal, aber gleichzeitig, ne? Also stinknormal. Ich glaube, das ist vielleicht eher die Sensationsmeldung, was man von kommodes Leben der Angela Merkel in der DDR statuieren kann.
Ich finde es aus einer anderen Perspektive interessant, weil ich nämlich herausfinden wollte, ob diese Frau tatsächlich ein Mensch ist oder nicht. Und ich sag's mal so, ich bin in meiner Erwartung bestätigt worden. Diese Frau hat einfach kein Leben geführt unter Menschen. Es wirkt einfach so gruselig und so uncanny, wie sie versucht, in diesem Buch darzulegen, dass sie ja connected war mit der Welt dort draußen und dass sie Anteil genommen hat und dass sie damit irgendwas verbunden hat und dass sie irgendwie Teil einer Gesellschaft war. Aber reden wir über das Studium. Also er hat so zwei große Highlights, die da benannt werden, und eins dieser Highlights ist, ja, sie saß in der Marxismus-Leninismus Vorlesung und da wurde sie denunziert, dass sie nicht etwa den Marxismus-Leninismus abgelehnt hätte oder gegen das System gestellt war oder irgendwelche verschwörerischen Dinge getan hätte. Nein, Mike, sie hat sich erdreistet, Physik-Hausaufgaben zu machen.
Von wem wurde sie da denunziert?
Na, von jemandem, der dahinter saß und es beobachtet hat.
Ach, weil sie in der Vorlesung Hausaufgaben...
In der Vorlesung hat sie Physik-Hausaufgaben gemacht.
Das ist ja, weiß ich nicht, das ist ja also Divergenz ist, auf die Spitze das, getrieben.
Dissidenz ist da schon quasi, und das ist einer der großen Highlights dieser Geschichte, und es ist wirklich, als ob du sie, also selbst in ihrer Jugend hat sie nie irgendwas gemacht von sich aus, das irgendwie einen Eindruck gegeben hätte, dass sie eine Position oder eine Haltung gehabt hätte.
Oder auch irgendeinen Antrieb, ne?
Oder einen Antrieb, das große Abweichlertum ihrer Jugend, ne, gab es nämlich auch einen Moment, den sie natürlich auch darstellen wollte. 12. Klasse, kurz vorm Abschluss, gab es so einen kulturellen Anlass, wo jede Klasse irgendwie was vorstellen sollte. Und da hat sie doch tatsächlich sich erdreistet, das so ein bisschen in die Hand zu nehmen und da einen Gedichtvortrag zu initiieren. Und dieses Gedicht war einfach nicht prosozialistisch, sondern einfach nur so da. Also es war nicht problematisch oder so, es war halt nur nicht prosozialistisch. So, das war der große Angstmoment ihres Lebens, wo sie Angst davor hatte, dass sie möglicherweise dann doch nicht studieren gehen konnte.
Ja, also für dich und für mich ist das, ne, also wir kennen ja auch aus unseren Familienerzählungen oder so, aber die eigentlichen interessanten Meldungen, die es da biografisch gibt, die natürlich vorher auch schon bekannt waren, aber die vielleicht Leuten nochmal bewusst gemacht werden sollten, im nach CDU-Lesart Unrechtsstaat DDR hat eine Pfarrerstochter Abitur gemacht und durfte studieren.
Das hat ihr Studium mit einer 1 abgeschlossen.
Das ist ja schon mal was Bemerkenswertes und sollte ein Befund sein, den man auch herauskehren sollte. Ne? Also ich habe mal Rainer Eppelmann mit dem ein Gespräch haben dürfen in Berlin. Also der bekannte DDR-Pfarrer, der die Dissidenten, ne, der die Bluesmessen und so weiter entwickelt hat, später.
Wo sie angeblich auch war.
Ja, ja, später Verteidigungsminister DDR, ne, also auch, ja, wie soll ich sagen, mit der Familie Merkel bekannt irgendwie, ne? Und der erzählte mir auch, dass es da hinter den Kulissen, ne, die evangelische Kirche war ja auch darum bemüht, das gab diesen Begriff von der Kirche im Sozialismus, ne? Also dass die miteinander klarkommen, und dann gab es immer so Pfarrer, die so ein bisschen da rausgestochen haben, wie Eppelmann zum Beispiel, ne? Oder Walter Schilling und so weiter. Und um die auch ein bisschen ruhiger zu stellen, da wurden manchmal auch so ein bisschen Deals gemacht, ne? Du hältst mal den Eppelmann ein bisschen unter, wurde da zum Bischof gesagt, du hältst mal den Eppelmann ein bisschen unter der Decke, dass der nicht so ganz über die Stränge schlägt, und im Gegenzug darf dann auch die ein oder andere Pfarrerstochter auf die Uni oder so, ne? Das ist dann auch kein Problem. Die DDR war ganz klein, und da ging dann auch solche Sachen im Unrechtsstaat DDR. Es sind Befunde, weiß ich nicht, ich finde, die sollte man auch in Rezession ein bisschen rauskehren, ne? Weil es eben auch gerade dem CDU Narrativ von der DDR-Gesellschaft etwas zuwiderläuft und das Ganze noch etwas ambivalenter darstellt, ne? Ohne das ganze geschehene Unrecht dadurch verharmlosen zu wollen. Aber das finde ich von Angela Merkel ja ist auch ein bisschen ihre Mission, dass sie immer darstellen will, dass die Menschen auch ein schönes Leben in der DDR irgendwie hatten, ne? Das kriege ich immer so mit dieser ganzen CDU-Attitüde überhaupt nicht zusammen, ne? Da ist sie ja völlig abweichlerisch von irgendwelchen Präambeln in Koalitionsverträgen und so weiter, die dann im Osten reingedrückt wurden. Das sind Sachen, die sollte man sich doch bewusst machen, wenn Angela Merkel von ihrem Leben in der DDR erzählt. Ansonsten hat sie für mich einfach auch ein unterkühltes norddeutsches Naturell, ne? Also ich erwarte von ihr keine Action, keine kein Abweichlertum oder irgendwas, sondern so ein Funktionieren, so ein Weg gehen, so immer übrig bleiben in Aussortierungsprozessen, und diese norddeutsche Disziplin und Beharrlichkeit ist, glaube ich, das, was sie ein bisschen auszeichnet und was sie im Politiktum neben ihrer weiblichen Intelligenz vorangebracht hat.
Ich finde das trotzdem, so wie es in der Aufzählung wirkt, finde ich es eher traurig alles, weil, also entweder hat sie wirklich alles Persönliche weggelassen, sie berichtet über ihr eigenes Leben, als wäre es quasi ein Wikipedia-Artikel.
So erwarte ich das auch. Also das ist das, was ich meine, dass ich da keinerlei Stimulus von diesem Buch erwarte, ne? Dass es wirklich so sachlich nüchtern ist, und aber Politikern wohnt sowas auch inne, ne? Also ich kann mich erinnern, also wenn du jetzt erscheint ja bald der dritte Band von der Egon Krenz Biografie, ne? Das ist ja jemand, der welche politische Schattierung, da kann man ja drüber diskutieren, aber der ja auch sein Leben der Politik gewidmet hat, ne? Und solche Leute, die reden mitunter von ihren Büroleitern oder persönlichen Sekretären emotionaler als von ihren Lebenspartnern.
Also, ja, mit denen haben sie auch mehr zu tun.
Ja, natürlich, ganz klar. Aber das ist eigenartig. Es ist eigenartig. Und es gibt so eine norddeutsche Politikerpersönlichkeit, Egon Krenz ist ja auch von der Küste, oder Helmut Schmidt, auch so, ne? Willy Brandt kann man da vielleicht auch noch mit einordnen, obwohl der ja dann eher in Berlin. Aber es ist, das sind so Leute, die, von Willy Brandt hat man auch immer gesagt, der mit 10.000 Leuten in der Halle hat er überhaupt kein Problem, die zieht er alle auf seine Seite, aber 1:1 mit jemanden in einem Raum kann der nicht umgehen. Mhm. Ne? Und das merkt man bei ganz vielen so großen Politikerpersönlichkeiten, dass diese Diskrepanz dann gerade bei Memoiren so rüberkommt. Ne? Und ich bin mir auch ganz sicher, dass Angela Merkel, die hat so eine emotionale Seite, aber da hält sie kompletten Deckel drauf, und das ist totale Privatsache für sie. Und das, ich glaube, die hat das Buch eher so als einen Staatsakt gesehen. Ne, so kommt es mir jetzt in der Präsentation auch ein bisschen vor. Habe jetzt eben gerade im Deutschlandfunk von der Veranstaltung gestern, ich glaube bei einer deutschen Bühne oder im deutschen Theater in Berlin, wie sie da geredet hat. Und sie redet ja immer noch davon, dass sie auch mit diesem Buch das Land voranbringen will. Ne? Und was mitgeben will und so weiter.
Wirklich?
Und ja, ist, glaube ich, ein Anspruch, den sie nicht halten kann. Und genau deshalb ist das Buch dann zum Scheitern verurteilt, weil dadurch das Buch nicht das macht, was es eigentlich soll und was die Leute erwarten und sich erhoffen. Und in der Aufgabe, die sie an das Buch stellt, auch kläglich scheitern wird.
Also ja. So weit kann ich jetzt natürlich nicht gehen, das so zu sagen, weil ich habe es ja bis jetzt, ich bin ja noch nicht so weit, dass ich bei den interessanteren politischen Fakten bin. Aber wie gesagt, das, ich erwarte mir da auch nicht viel. Deswegen war es für mich war's interessant zu erfahren, ob dann Privatmensch mit eigenen, weiß ich nicht, mit Ambition oder mit persönlichen Leidenschaften oder so dahinter gesteckt hat. Aber nee, Fehlanzeige.
Ja, also so erwarte ich es auch, ja.
Aber also, ne, ich meine, sie ist dadurch jetzt, also allerspätestens jetzt ist sie dadurch jetzt Multimillionärin und ich glaube, das ist, wenn das der Move ist, wie du als Staatspräsident dann irgendwann auch auf den grünen Zweig kommst, dann ist das, glaube ich, okay, weil das besser ist, als wenn man sich da doch irgendwelche anderen
ich glaube,
wirtschaftlichen Verpflichtungen
Ich glaube also, das ist der sympathischste Aspekt von Angela Merkel für mich, dass ich mir absolut sicher bin, dass ihr das völlig scheißegal ist. Ne? Also, dass sie ökonomische Ambitionen in keiner Weise irgendwie hat. Ne? Also das.
Naja, sie schreibt auf jeden Fall über ihren geschickten Hauskauf zu DDR-Zeiten noch.
Ja, okay, gut, klar.
Also und dann an dem Moment, wo es interessant werden könnte, so Renovierung, schreibt sie ja, na, darüber möchte ich jetzt nicht zu viele Worte verlieren. Was? Ich möchte aber wissen, wie Angela Merkel ein Haus renoviert. Das sind doch die Punkte, weswegen ich so ein Scheißbuch lese.
Wo hat Angela Merkel zu DDR-Zeiten die Fliesen hergekriegt, den Zement, ja, die Fenster, die Ziegel?
Sie schreibt, dass sie dadurch vor eine spannende Herausforderung gestellt wurde, weil sie ja normalerweise nur theoretisch arbeitet und das zutiefst praktisch war, die Beschaffung dieser Materialien. Und dazu, das will ich doch wissen!
Genau, da, ja, das hätte dann nochmal einen Spot, aber keine Ahnung, wahrscheinlich, das ist jetzt natürlich völlige Spekulation, aber wahrscheinlich hat sie es von irgendeiner Kirchenbaustelle abgezweigt gekriegt. Von ihrem
und
Vater.
Das schwingt dadurch halt immer mit. Immer an den Stellen, wo man denkt, jetzt kommt doch mal die Herausforderung des DDR-Bürgerinnenseins.
Ja.
Jetzt erzähl doch mal, wo es war, kommt nichts.
Ja, weil sie auch weniger Herausforderungen gehabt hat als manche DDR-Bürger wahrscheinlich. Ne? Also alleine ein Haus kaufen in der DDR, das ist einem wirklich relativ geringen Prozentsatz, wenn du es mit heute vergleichst, der Bevölkerung vorbehalten geblieben. Ne? So ein Luxus in einem
Eigenheim,
zumindest
hast du erklärt, wie es dazu kam.
Ja, aber ich sag nur, ne, allein das ist schon Bonzentum, Fragezeichen. Wahrscheinlich war das Haus größer als das, was da in der Wandlitz-Siedlung rumstand für Honecker und Co. Man weiß es nicht. Oder wenn du dir anschaust, in was für Häusern Manfred Krug gewohnt hat oder irgendwelche DDR-Künstler, ne? Da ist da die unterdrückte Kulturgilde, rückt das dann schon in ein bisschen anderes Licht, wenn du das mit den Lebensverhältnissen des normalen DDR-Bürgers beleuchtest. Ne? Also so einfach war es nicht in der DDR. Man kann das nicht ganz so einfach alles so runterkategorisieren. Aber das meine ich, also diese Meldungen, die in offener Sicht in diesem Buch drin sind, die werden nicht thematisiert. Ne? Angela Merkel hat ein Haus gekauft in der DDR. Sie hat studiert, sie hat Abitur gemacht und so weiter. Sachen, die in einem, ich sag's nochmal, nach CDU-Lesart Unrechtsstaat nicht stattgefunden haben. Sie war wahrscheinlich sogar, oder ihr Vater war sogar CDU-Mitglied in der DDR. Auch ein Fakt, den man mal betrachten sollte oder wo ich mir die ein oder andere Seitenbemerkung von Angela Merkel erhoffe zur Rolle der CDU in der DDR als Blockflötenpartei.
Also angeblich war er wohl sehr links eingestellt, ihr Vater.
Kann sein, da will ich jetzt nicht falsch Zeugnis reden. Ne? Es gab einen Haufen coole Pfarrer in der DDR. Mit dem habe ich mich nicht beschäftigt, mit dem Mann. Und er hat ja offensichtlich auch seiner Tochter eine schöne Kindheit, tolle Jugend und gute Startmöglichkeiten ermöglicht. Ne? Also von daher, also ist mir jetzt aus der Ferne nicht unsympathisch, der Mann.
Auf jeden Fall ist so ihr Karriereweg oder ihre Entwicklung widerspricht dem, was man sich so vorstellt, wenn man sich die Biografien von bedeutenden Menschen irgendwie so anschaut. Es ist nicht, dass sie aktiv irgendwo hingestrebt ist, jemals. Sie war einfach nur da.
Und ist immer übrig geblieben.
Es ist irgendwie echt skurril.
Ne, also ein gutes Beispiel ist ja diese Kanzlerkandidatur in der CDU. Ne? ringsrum um sie disqualifizieren sich alle selber mit irgendwelchen Spendenkoffern, kriegen nicht mit, dass die Zeit abgelaufen ist, wie bei Helmut Kohl und so weiter und so. Und dann ist auf einmal nur noch Angela Merkel da. Und selbst an Konkurrenz als Kanzlerkandidat oder Kandidatin ist weit und breit nicht zu sehen.
Ich meine, so sind wir auch an Olaf Scholz gekommen. Nur dass der sich theoretisch eigentlich auch hätte selbst disqualifizieren müssen. Naja.
Na, da waren noch nicht mal andere da, die sich auch disqualifizieren konnten. Also insofern, wer als letzter disqualifiziert wird, hat auch gewonnen.
Ich weiß nicht, ich habe gestern, ich glaube es war beim Spiel, ich habe so ein bisschen die Schlagzeilen durchgescrollt und habe ich die Schlagzeile gelesen, was, wenn die SPD doch gewinnt? Und ich dachte so, was ist los mit euch?
Also was muss da, also ganz ehrlich, als ich dieses Absagevideo von Pistorius gesehen habe, ne, das hat doch, weiß ich nicht, ob ich stelle mir vor, dass das 80% der deutschen Bevölkerung genauso ging wie mir, ne? Wenn ein Absagevideo von Pistorius 10-mal so gut ist wie alle Ansagenvideos von Scholz zusammen und diese 5 Minuten, die da Pistorius redet, besser sind als alles, was Scholz in seiner gesamten Kanzlerschaft irgendwie rhetorisch vom Baum geschüttelt hat. So dieser ganz kleine Blink, okay, so hätte es sein können, ne? Und das aber in eine Absage verpackt irgendwie, das hat einen schon echt betroffen zurückgelassen, ob der Situation in der SPD, ne? Naja.
Ja, ich meine, jetzt kann man dann in der Opposition sich vorbereiten auf die nächste Bundestagswahl.
ja, also muss man natürlich mal schauen. Also ich, glaubst du, dass der Scholz wirklich denkt, dass der was reißen kann? Oder ist das quasi ein erweiterter politischer Selbstmord oder ein Rücktritt? Ein Rücktritt?
Einer ganzen Partei.
Ein Rücktritt, zumindest einen ganzen technokratischen Apparates um ihn drumherum, ne, des gesamten Kanzleramts oder irgendwie. Das ist doch ein geplanter Rücktritt. Also wenn man es jetzt objektiv betrachtet, anhand der Umfrageergebnisse oder so, so jemand kann ja nicht Oppositionsführer werden, wenn er so krachen geht bei einer Bundestagswahl. Oder ist der Glaube...
Vielleicht wollte einfach kein anderer. Vielleicht interpretiert wird das komplett falsch, dass Scholz sich da in den Vordergrund drängt, aber es ist der Einzige, der das machen würde. Oder es will einfach sonst keiner.
Ja, also das hat ja von uns keiner eine Ahnung, was das für ein Scheißjob ist, ne? Kanzler. Also Kanzlerin ist vielleicht cool, aber Kanzler ist, also das verstehe ich halt irgendwie nicht, ne? Dass er, oder ist der Glaube an dieses weiter so gehen im Deutschen, der dann an der Wahlurne dann die Hand doch zum weiter so Kreuz zittern lässt? Darauf kann man sich ja beim Deutschen eigentlich immer verlassen, dass die dann doch lieber die Stagnation wählen als das Ungewisse. Wohingegen, wenn ich jetzt Investment-Heuschrecke wäre, kann man sich ja zur nächsten Bundestagswahl ganz beruhigt zurücklehnen. Ne? Ob dann nun Friedrich Merz oder in irgendeinem geschichtlichen Parforce-Ritt doch noch Olaf Scholz wieder ans Ruder kommt, davor hätte ich keine Angst, wenn ich da Berufsgruppe zugehören würde. Ne? Das,
welche jetzt, Heuschrecke oder Investment?
Ja, Investment, Heuschrecke. Ne, verstehst du, was ich meine? Also ist ja eigentlich alles in ruhigen Fahrwassern für die Finanzwirtschaft. Ne?
Also egal, wer gewählt wird, es ist alles in ruhigen Fahrwassern für die Finanzwirtschaft. Wer soll denn gewählt werden, der da ein Problem bereiten sollte? Mike, wer?
Ja, sag ich ja. Deshalb ist ja alles in ruhigen Fahrwassern. Eben, genau.
Ne? Also ja, braucht man sich im Grunde...
Da ist ja noch nicht mal theoretisch jemand.
Also gerade wenn man diesen Berufsstand angehört, braucht man sich in Deutschland gar keine Gedanken um Politik machen. Das regelt sich alles von selbst. Selbst wenn es die AfD ist, scheißegal. Es wird noch besser für die Investmentbranche. Es ist alles top. Alles top.
Wahrscheinlich, ja. Also tja. Finanzmarkttransaktionssteuer... die wird es wahrscheinlich noch mal bei der Linken geben. Ich weiß es nicht. Bei einer
die wissen gar nicht, was der Finanzmarkt ist.
Ja,
wahrscheinlich. Die sind da vielleicht zu weit weg.
Ja, die schon befassen sich mit solchen, weiß ich nicht, Nebenkriegsschauplätzen wie der Realwirtschaft. Ne? Das ist ja, die kümmern sich ja immer noch um Leute, die ihren Job verlieren und sowas.
Also die noch dann, einen Job haben, also Respekt.
Oder die, die noch einen Job haben. Also das ist, ja, mal ganz im Ernst, ne? Damit kannst du politisch natürlich keinen Blumentopf gewinnen, irgendwie. Ne?
Ja.
Mit ein paar Versprechungen in die Richtung vielleicht, aber ja, schwierig. Das ist schon schwierig.
Ja, aber ich meine, ne, unser Podcast heißt ja Zart wie Kruppstahl, aber Mike, wer weiß, ob es Krupp überhaupt noch lange gibt, hä?
Also den meisten Leuten, den meisten Leuten ist ja auch gar nicht bewusst, allein schon dieses Konglomerat Thyssen-Krupp, das wäre ja vor 40, 50, 60, 70 Jahren völlig undenkbar gewesen. Das ist ja, als ob du eine Automarke hast, die Porsche Ferrari heißt oder so. Ne? Also das sind ja Konkurrenzunternehmen, die auch in der, wie soll man sagen, Unternehmensideologie und Philosophie grundverschieden immer irgendwie waren. Ne? Schon allein, dass die fusioniert haben vor, oder aufgekauft wurden, ich weiß gar nicht, wie das dazu kam, vor einigen Jahrzehnten. Selbst das ist ja eine Meldung aus dem Wirtschaftsdeutschland, die eigentlich undenkbar gewesen wäre und die eine Zeitenwende gezeigt hat von so einer Dinosaurierindustrie, die da im Niedergang ist, ne? Und ob es dann Krupp, den Namen, die Produkte wird es sicherlich weitergeben, aber dann eben aus Indien und China und so weiter. Ne? Also nicht mit deutschem Stahl, mit deutscher Energie, mit deutscher Kohle aufgeheizt. Das ist ein sterbendes Modell, ne? Muss man ganz ehrlich so sagen.
Hm. Können wir dann eigentlich den Ruhrpott endlich zumachen?
Also das solltest du ja als Geograf dann auch schon in der Schule gehabt haben, dieser Transfer von der Produktions- zur Dienstleistungsgesellschaft. Das sind ja solche Ballungszentren, nee, wie das Ruhrgebiet immer, ist ja da immer so das Lehrbuchbeispiel gewesen. Ich glaube, den Ruhrpott kannst du dann erstmal richtig eröffnen. Das ist, glaube ich, so, dass diese Dinosaurier da langsam wegsterben und man das hoffentlich mit einem für die Menschen und Arbeiter verträglichen Wandel irgendwie hinbekommt. Ich glaube, das ist eine riesengroße Chance für den Ruhrpott, ne? Auch für die Lebensqualität und für die ja, für die zivilgesellschaftlichen Zusammenhalte dort. Klar, und das ist auch eine riesengroße Umstrukturierung. Ja? Also kommt auch immer drauf an, wo du im Ruhrpott lebst und wovon du redest. Ne?
Ja, naja, das ist das Problem, was man ja sieht oder in der Vergangenheit gesehen hat, wenn Industriezweige oder Bereiche so lange übersubventioniert sind,
ja,
also zu lange übersubventioniert sind, ohne eine Restrukturierung anzuleiern und ohne sozusagen eine neue Perspektive für die Leute zu schaffen. Ja. Dass man sagt, ey, wir halten durch und jetzt ist vorbei, tschüss.
Ja.
Funktioniert ja nicht, ne? Also ich hatte ja jetzt so letztens ein Video über die zukünftige Entwicklung Deutschlands in wirtschaftlicher Hinsicht gemacht, wie, was man angehen muss und was man sicherlich auch verkraften muss, wie sich's entwickelt. Und das ist natürlich eine absolute Grundlage, ne? Diese Vorausschau auf Sektorenwandel und welche Schlüsse daraus gezogen werden müssen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt beispielsweise die Vereinigten Staaten anschauen, diese politische Entwicklung hin zu Donald Trump hat ja auch was mit dem Verpassen, also dass man eine Gesellschaftsschicht mitnimmt in diesen Sektorenwandel, ne? Dass du die den Glauben an Industrie und an händische Jobs und so als Idealbild sozusagen weitergegeben hast. Und das Fehlen dessen und das Wegsterben vom Rust Belt beispielsweise und eben damit natürlich auch die Aufgabe dieser ganzen Region. Ja, also das ist ja nicht so, dass das da irgendwie restrukturiert. Entwickelt sich wieder wohl, sieht wohl nicht mehr ganz so schlimm aus, aber man hat das doch ein paar Jahrzehnte arg liegen lassen. Und das hat natürlich auch politisch zu krassen Schwankungen geführt, deren Auswirkungen wir jetzt im Endeffekt sehen. Und das ist natürlich für Deutschland gerade extrem kritisch. Und ich denke, dass wir da auch weitere populistische Kapazitäten haben werden. Wo wir gerade bei populistischen Kapazitäten sind, Mike. Auf der einen Seite bin ich überrascht, auf der anderen Seite nicht so überrascht. Die Leute sind, glaube ich, jetzt schon nicht mehr so richtig überzeugt von der BSW, nachdem die in Thüringen gesagt haben, wir machen jetzt was zusammen.
Die Umfragewerte bundesweit sind ganz schön, also, ne? Wie soll man sagen, unter den Erwartungen macht Sarah ein bisschen unentspannt, fürchte
ich. Ja, ne? Ja, also ich habe
doch so ein Eintagsfliegen-Ding war und dass die, wie soll man sagen, diese Höhe der Druckwelle bei zwei relativ unbedeutenden Landtagswahlen stattfand und wahrscheinlich nicht bei einer Bundestagswahl, ne? Also das ist schon so vom, wie soll man sagen, vom Hype-Timing her nicht so gut gelaufen bis jetzt, ne?
Ich habe mich mit ihrem Zielpublikum unterhalten, sage ich jetzt mal.
Ach, wo denn? Warst du im Kaufland, oder?
Ja, naja, so ungefähr. So, so ist 60-jährige Ostmenschen. So. Ärgerliche 60-jährige Ostmenschen. Und da war der Tenor dann so, naja, ich meine, jetzt kann man die ja auch nicht mehr wählen, weil die haben sie ja jetzt quasi auch mit denen ins Bett gelegt. Mit dem Establishment. So. Na, also alles, was die Leute von dieser Partei wollen, ist Anti zu sein, offenbar.
Ja.
Und sobald sie zeigen, dass sie nicht mehr total Opposition,
total nee, Opposition gibt, ja.
Fundamental Opposition. Dass sie nicht fundamental Opposition sind, dann sind sie schon wieder durch. Prima, Mensch, das ist ja.
Es muss der Stachel im Fleisch des Establishments sein, ne? Wie gesagt, solchen Leuten halte ich immer gern den Aphorismus entgegen. Auch wer gegen den Strom schwimmt, schwimmt im Strom. Dann kommen sie immer so ein bisschen ins Nachdenken, ob ihr BSW und ihre AfD und so, die ja ach so oppositionell ist. Ne?
Naja, ich frage mich wirklich, ob man zur Bundestagswahl überhaupt nur über die BSW reden muss. Ob die das perspektivisch überhaupt nur über die 5%-Hürde schaffen können.
Wie sieht es im Moment aus? So einstellig, ne? Etwas höher einstellig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Also ja, also, warte mal, ich glaube, lass mich kurz mal die aktuellen Zahlen checken. Vom 26.11. BSW 5,9%.
Oh, okay.
Ja.
Ich hatte jetzt sowas bei 7, 8 im Kopf.
Nee.
Okay. Nee. Krass. Ja, ist natürlich, wie soll man sagen, von Umfrageinstituten also, jetzt für ein BSW nicht besonders gut für die, ne, weil die leben ja auch von, soll man sagen, aufsehenerregenden Headlines oder so, aber dass dann die Headline dahingehend Aufsehen erregt, oh, BSW ist ja viel, viel schlechter als gedacht und nicht sonst immer, oh, AfD ist ja noch stärker geworden, BSW ist noch stärker geworden und dann tun sich Umfrageinstitute natürlich überbieten, ne, in der Art ihrer Fragestellung, um noch möglichst hohe Zahlen zu generieren. Hier ist es vielleicht ein umgedrehter Trend, dass da Aufmerksamkeit dadurch generiert werden soll, dass eine Geringmeldung gegeben wird.
Das höchste Ergebnis bei der Umfrage zur BSW waren 10% Mitte September. 10%, ey, ist schon krass. Nee, und also das letzte war eine Forsa-Umfrage und es gab, ne, das nur zur Klärung, es werden ja hier täglich mittlerweile Umfragen gemacht. Und in manchen sind die auch bei 7,5 und oder 8% hier. Beispielsweise INSA hat ja immer höhere Zahlen für die, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, Hust. da sind die hier auch mal bei 8% am 16.11. Ja. Aber der Trend geht tatsächlich bergab.
Ist es, gibt es Zahlen zur Verteilung zwischen Ost- und Westdeutschland? Ist das ein vor allem auch ostdeutsches Phänomen, BSW-Anhängerschaft?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ne? Das nehme ich klar. Auch so wahr.
Klar. Also das ist halt wirklich die Frage, wer im Westen überhaupt BSW wählt, ne? Also warum?
Ja.
Also. So, ne? Also. Weil es ja schon den, also irgendwie auch schon so diese Ost-Nachfolgepartei jetzt mitgenommen hat, irgendwie von der Linken, habe ich das Gefühl.
Naja, so ein bisschen. Ne? Also das hat schon, ich weiß nicht warum, aber irgend so was Kadermäßiges umweht das schon immer noch. Ne? Also muss man ehrlich sagen. Also ich bin gespannt, was das wird. Ich hatte gestern, ein guter Kollege hat im Ministerium seinen Ausstand gegeben und da habe ich doch glatten veganes Wurstbrötchen mit einer Brombeere bekommen. Fand ich eigentlich eine ganz schöne Geste, dass da so eine Deko gewählt wurde in einem Get-Together, in einem Ministerium in Thüringen. Ja, fand ich sehr, war wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber ich fand es bemerkenswert, ja.
Wäre es für die CDU vielleicht sogar interessant, das jetzt abzuwarten und dann doch wieder auf Neuwahl zu drängen? Weil die BSW wäre dann als Machtfaktor wieder weg.
Bundesmäßig meinst du?
In Thüringen.
Du, ich glaube, das ist schon ein regionales ostdeutsches Phänomen. Die haben hier.
Du meinst, in Ostdeutschland sind sie stabil, aber
Wir haben latenten Potenzial, über 5% zu kommen bei Landtagswahlen. Also da bin ich mir relativ sicher. Ne? Da bin ich mir relativ sicher. Und ich traue dieser Geschichte nicht, dass die mit einer fehlenden Stimme zur Mehrheit da eine Koalition schließen. Ich habe keine Ahnung, was da der Plan ist. Also die müssen irgendeinen Überläufer in der Tasche haben oder irgendwas ist da. Sonst weiß ich nicht, wie man das sonst verkaufen soll.
So spannend. So spannend. Schade, dass es nur Thüringen ist.
Ne? Aber
so Politkrimi, aber es ist halt Thüringen.
Ja, wie gesagt, wenn Thüringen komplett untergeht und die totale Katastrophe ist ja nur noch Wüste und Wolfserwartungsland ist oder so, ist das doch am Gesamtlack Deutschlands der Karosserie doch nur ein kleiner Kratzer. Ne? Insofern kann man das immer aus meiner Sicht, der ja jetzt natürlich im Zentrum lebt, nicht entspannt sehen. Aber ich glaube, der Rest Deutschlands verfolgt das mit Interesse bis amüsiert. Ne? So ein bisschen.
Ja, es ist wie so Fremdschämen irgendwie.
Ja, klar.
Mike, was ist denn noch so passiert?
Was noch so passiert ist, also
was sie interessiert hat, die letzten Tage. Es ist ja schon wieder eine Woche.
Meine Tage waren jetzt komplett in der Vorbereitung unserer Südamerika-Tour. Ne?
Da geht ja jetzt los, ne?
Starten wir ja morgen hin. Ja, insofern schon mal die Ankündigung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es die nächsten 2 Wochen mit Podcast aussehen wird. Ne? Ich versuche natürlich ein Gespräch hinzukriegen mit dir.
Also Ali hat schon gesagt, dass du eigentlich ganz viel Zeit hast, weil jeder zweite Tag Off-Day ist. Also
ja, klar. Da.
Dieser Blick gerade. Diese verdammte Snitch.
Nee, das hat ja nichts mit Snitch zu tun. Wie soll man sagen? Es gibt halt Leute in der Band, die sind mit Interviews zugeschissen und welche, die sind es nicht. Ne? Insofern ist
da ist jetzt die Frage, ja? Was
insofern ist halt die Auffassung von freien Tagen manchmal etwas unterschiedlich gefüllt. Außerdem muss ich ja Museen besuchen und Sehenswürdigkeiten mir anschauen und so. Und, deswegen, mal schauen. Ich wollte nur sagen, dass es vielleicht mal einen Aussetzer geben könnte.
Ja. Also tatsächlich muss ich sagen, wenn das passiert, wird es nicht nur an dir liegen, es könnte auch an mir liegen, weil ich die nächsten 2 Wochen tatsächlich auch extrem viel unterwegs bin. Aha, weil die ganze Welt irgendwie noch so vor Weihnachten so Veranstaltungen durchführen muss, mit irgendwie Preisverleihungen, Dinner, Journalisten-Lunch, Get together, irgendwie. Ich muss ständig nach Berlin fahren. Ohne Scheiß. Es ist wirklich, du musst dir das vorstellen, weißt, ich hasse diese Stadt so sehr, bin aber gezwungen, permanent dahin zu fahren.
Ja, natürlich.
Womit habe ich das verdient, Mike? Warum? Wieso muss man immer mit dem, was man am allerwenigsten will, zusammengehen, damit man.
Das ist manchmal so. Du hast Berlin, aber Berlin liebt dich.
Es ist auf jeden Fall die Stadt mit den meisten Videozugriffen. Also logischerweise, aber.
Ja, Berlin liebt dich. Und auch wenn du es überhaupt nicht tust, also so ist das in Beziehungen manchmal eben.
Toxisch, ne? Es ist toxisch.
Toxische Beziehung auf jeden Fall. Ja, was ist so passiert? Also jetzt auf der weltpolitischen Ereignisbühne fand ich die weiterführende Eskalation im Ukraine-Krieg besonders interessant, ne? Russland da irgendwelche neuen
Mittel-Oreschnik,
irgendwelche, ich als Waffentechnik-Freak fand das natürlich besonders interessant und ich nehme da immer so ein bisschen so eine Disbalance mit. Viele Leute, die verstehen gar nicht, okay, was ist da jetzt so die krasse Eskalation, dass da jetzt eine neue Mittelstreckenrakete irgendwie wahrscheinlich noch mit Dummy-Sprengköpfen, die jetzt gar nichts kaputt gemacht haben, da irgendwo hinkachelt. Ist ja jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt nur eine umfunktionierte Luftabwehrrakete ist, die irgendwo einschlägt oder so eine Rakete, ist ja für die meisten Leute kein Unterschied, aber man muss sich halt immer vergegenwärtigen. Das sind natürlich Waffen, da muss vorher immer jemand beim heißen Draht erstmal anrufen, ne? In USA, in Großbritannien und so weiter und sagen, hier, wir feuern jetzt hier gerade was ab, das könnte auf euren Nuklearwarnprogramm ein bisschen blöd aussehen, aber keine Angst, ist nur ein Raketentest oder wir haben das mit konventionellen Sprengköpfen bestimmt. Ja, so blöd wie das ist, es ist wirklich so, wenn diese Rakete startet und da gibt's keine Information dazu, hast du keine Ahnung, ob das Ding Atomsprengköpfe trägt, ne? Und bei jedem Planspiel, bei jedem Manöver, das Nuklearwaffeneinsatz mit Präventiv- und Vergeltungsschlägen und so weiter beinhaltet, ist das meistgespielte Szenario ein Irrtum, ne? Dass irgendwas fehlinterpretiert wurde, dass irgendeine Rakete gestartet wurde, die fehlinterpretiert wurde und daraufhin ist der eigentlich anlaufende Vergeltungsschlag der atomare Erstschlag, ne, weil irgendwas fehlinterpretiert wurde. Und das ist natürlich, wenn man dann jetzt auf einmal solche Sachen aus dem Arsenal holt und durch die Atmosphäre ballert, viel, viel größer die Gefahr, dass es solche Fehleinschätzungen dann irgendwie gibt, ne, die so 99 Luftballonmäßig dann die Welt durch einen Irrtum in Abgrund stürzen. Ne? Das ist die ganz große Eskalationsstufe, die es da hat. Und ja, Putin, dass der jetzt im Jemen Söldner anwerben will oder wohl angeworben hat oder irgendwie, ist, finde ich, ist dann schon langsam ganz schön viele Ethnien und Konfliktparteien mittlerweile in dem Krieg involviert und erinnert immer mehr an dieses Schleichende in den Weltkrieg taumeln wie im Ersten Weltkrieg. Ne? Das Thema hatten wir ja schon irgendwie mal, dass man nicht das Gefühl hat, bam, jetzt geht's los und alle stehen mit einem Säbel zwischen Zähnen da und fangen sich an zu balken, sondern so ein ganz, ganz langsames Slow-Motion eskalieren.
Weil,
ne?
weil die österreichisch-ungarischen Truppen noch vom Feld kommen müssen quasi.
Ja.
Um sich mobilisieren lassen zu können. Naja, auf der anderen Seite, ich meine, hast du das Gefühl, dass alle Seiten den Krieg wollen? Also aus meiner Perspektive, es will ja jetzt niemand aufgrund von Großmachtfantasien oder nationalistischer Übersteigerung außerhalb Russlands, sage ich jetzt mal, jetzt losschlagen, um sich da Gebiete bis zum Ural zu sichern. Also es ist ja jetzt von der anderen Seite kein Interesse daran, das zu eskalieren, was ja beim Ersten Weltkrieg ganz anders war, wo ja eigentlich jeder eskaliert hat.
Absolut. Also ne, natürlich hat man im Ersten Weltkrieg auch noch nicht diese Weltkriegserfahrung gehabt. Ne? Also aus dem Siebenjährigen Krieg hat man da jetzt nicht allzu viel gelernt. Es ist klar, deshalb ist es ja vergleichbar, aber nicht das Gleiche. Ne? Aber so dieses, dass da immer mehr Eskalationsstufen eingezogen werden, ne, das ist schon, ne, ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen oder hier ganz groß die Friedensfahne als Friedensbewegter daraus zu hängen, um Gottes Willen. Aber in so einen Topf möchte ich nicht geworfen werden, aber diese langsame Slow-Motion-Eskalation finde ich schon krass. Ne? Und es gibt genug Leute oder Nationen, die ein Interesse an einer Beschäftigung Russlands mit der Ukraine haben. Ne? Dass sie sich da einfach abarbeiten, dass sie ökonomisch und militärisch niedergehalten werden. So dieses Boiling the Frog.
Ne? Genau, richtig.
Auf beiden Seiten, ne? Ukraine das, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel und Russland.
Und das ist ja, das ist ja das, was dahinter steckt, was ja total menschenverachtend ist. Ja. Nicht, dass Waffen geliefert werden, sondern dass zu wenig geliefert wurden, um die Situation schnell zu klären. So, weil man möchte, dass Hunderttausende Russen mehr sterben. So, und weil man nicht möchte, dass die Ukraine plötzlich militärisch zu gut dasteht, um nach dem Krieg beispielsweise auch gut dazustehen, etc. etc. Man, solange sozusagen die sich gegenseitig runtergrinden, hat ja jeder andere irgendwie Interesse dran. Ne? Da kann man schön Geschäfte machen, da kann man schön für den Wiederaufbau sorgen. Das ist so zynisch und so schlimm, aber weder die Friedensbewegten noch viele enthusiastische Abwehrbegeisterte, sage ich jetzt mal, gutes Wort, Falken haben das irgendwie in ihrer Argumentation mitverarbeitet, so als ob diese eigentlich entscheidende Perspektive nicht so vielen geläufig ist.
Ja, diese entscheidende Perspektive, also aus deren Sicht schon entscheidende Perspektive ist ein strategisches Brettspiel, ne? Ohne jegliche menschliche Emotion da mit drin, ne? Also Ukraine, die da jetzt ein Kriegswinter entgegenblickt, ne? Mit völlig zerstörter Energieinfrastruktur und so weiter. Also das ist schon absolut, also macht mich total betroffen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass da niemand ein Interesse dran hat, die Ukraine in eine Position zu versetzen, dass Putin verhandeln muss, ne? Das verstehe ich aus meiner Sicht eben nicht. Und ich bin auf Trumps Plan gespannt, wenn er denn irgendwie einen hat, was da passieren wird, ne? Also das Gelaber ist natürlich dummes Gelaber. Es gibt nur einen einzigen, der den Krieg in 24 Stunden beenden kann. Das ist Putin, ne? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da passiert. Ich glaube, es wird andere Ansatzpunkte geben, als man vielleicht denkt bei Trump.
Generell, ich bin auch sehr gespannt. Gerade so, ich beschäftige mich ja jetzt sehr ausführlich mit seinem Kabinett, beziehungsweise dem Kabinettsentwurf. Arbeite immer noch an dem Beitrag, an dem Text zu dem Beitrag. Der soll dann entweder Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche dann raus. Also kann man ja wieder so nicht sagen, weil wir nicht wissen, wann der Podcast rauskommt. Also ihr werdet sehen, ob das Video schon draußen ist, wenn dieser Podcast draußen ist. Aber wie gesagt, da sind durchaus auch Persönlichkeiten dabei, die nicht völlig unfähig sind und die auch interessante Änderungen in der Doktrin der USA mit sich bringen würden. Also wo es keine Änderung geben wird, ist auf jeden Fall im Umgang mit Israel, weil doch sehr pro-israelische Kabinettsmitglieder dabei sind. Vielleicht das noch als Neuerung von der USA induziert wohl jetzt Waffenstillstand mit der Hezbollah. Also auch grässlich, diese ganzen Menschen, die im Libanon einfach zwischen den Fronten als Geiseln gehalten werden.
Ja, absolut.
Diese massiven zivilen Verluste, das ist so schrecklich. Und vor allen Dingen, dass man das irgendwie in der Argumentation in Deutschland immer so in Kauf nimmt. Naja, gut, da waren dann halt Hisbollah-Kämpfer in dem Haus, da mussten dann halt einfach 70 Zivilisten mitgesprengt werden. Was?
Ja.
Also ich bin ja nur froh, dass es mittlerweile auch ab und zu mal im Fernsehen gebracht wird. Gestern ein Auslandsjournalbeitrag zu genau dem Thema gesehen im Stream. Und da waren auch im Chat so Leute, naja, da waren halt Terroristen drunter. Das Schuld ist nur die Hisbollah. Nein, man entscheidet sich dazu, ob man jetzt konkret dieses Gebäude sprengt, während 70 Menschen drin sind. Entschuldigung, aber das kann doch nicht die Argumentation sein.
Ja, also insbesondere im Hinblick auf den Libanon, ne? Also das ist mir der Berichterstattung auch oft zu viel Mischmasch, dass so getan wird, als ob, ne, also Libanon jetzt in Anführungsstrichen als Failed State natürlich, aber der Libanon ist nicht die Hisbollah. Ne?
Ja.
Also das muss man in der libanesischen Zivilgesellschaft wirklich so sehen. Und ich kenne viele Libanesen, die das auch komplett aufregt, ne?
Ja.
Dass so getan wird, als ob die einzige politische oder irgendwie ideologische Kraft im Libanon, in der Zivilgesellschaft, in der Politik, die Hisbollah ist. Das stimmt nicht und das wird von den Leuten auch nicht so wahrgenommen und die finden das auch zum Kotzen, dass das überall so dargestellt wird.
Ja, schon alleine, weil es da 18 verschiedene religiöse Minderheiten gibt.
Ja.
So, also es ist einfach ein extrem diverser Staat,
ja,
der aber halt auch extreme Probleme hat.
Ja.
Und da halt zum Spielball der Mächte geworden ist. Weil ich meine, klar, wenn du da von Geld und politischem Einfluss vom Iran unterwandert wirst und da einfach sich eine bis zu 10 bewaffnete Miliz aufbaut, was willst du da als Zivilgesellschaft gegenstellen? Ja.
Ja, natürlich, klar, die Leute, die da normales, kreatives, kulturell wertvolles Leben haben wollen im Libanon, ne, also die sind da komplett gefickt, auf Deutsch gesagt. Ne? Also du musst dir mal überlegen, also vor ein paar Jahren, da gab es noch Berichte über Bands, Metal-Bands, die im Libanon getourt und gespielt haben, ne? Über eine libanesische alternative Musikszene und so weiter. Und heute ist das alles nur noch komplett zugemüllt mit Berichterstattung über diese Konfliktparteien. Ne? Also das, wie gesagt, also wenn ihr das hört, beschäftigt euch mal ein bisschen mit dem Libanon. Das ist ein total interessantes Land mit tollen Menschen. Das ist nicht nur Hisbollah. Ne?
Ja.
Also, ja. Na klar, fragst du mich gar nicht nach meinen Hausaufgaben, oder?
Nein, das wollte ich jetzt gerade kulturell wertvoll und Konflikte auf Kosten der Allgemeinheit oder vielleicht auch nicht. Ich habe dir eine kleine Hausaufgabe gestellt.
Ja.
Und ich glaube, da werden auch so spannende Dinge vorgreifen. Ich will es gar nicht vorgreifen. Ich bin gespannt, wie du uns jetzt diese Geschichte
erzählst. Ja, also kulturell total wertvoll. Also was dich natürlich immer besonders interessiert, das kulturelle Ende der Zivilgesellschaft, die sportliche Betätigung. Hast du denn eine Ahnung, warum der große Turn- und Sportbund TuS Mützenich 1952 aus seiner Fußballliga abgestiegen ist?
Warum der abgestiegen ist? Ich weiß nur, dass Mützenich ein Problem mit dem Grenzverlauf hatte.
Ja, also Mützenich ist eine kleine Ortschaft, heute ein Ortsteil, in der Eifel und spielt in der Thematik, von der ich jetzt berichten will, eine fast zentrale Rolle. Ne? Es ist eine kurze, aber sehr, sehr interessante Geschichte. Ich habe noch nie davon gehört gehabt. Du hast mir ja den Aachener Kaffeekrieg als Hausaufgabe aufgegeben. Ich fand es total interessant zu sehen, wie weit Kaffeesucht führen kann. Ne? Also dieses Bedürfnis am Morgen, bevor man überhaupt angesprochen wird oder sich als Mensch fühlt, eine Tasse Kaffee trinken zu müssen, was das aus Menschen machen kann.
Ja, ich verstehe
das. Aus Gesellschaften, aus Grenzverläufen, aus staatlichen Institutionen ist absolut beeindruckend. Also wir müssen erstmal eine Ausgangslage klar machen. Ne? Also die Gegend in der Eifel, wir reden jetzt so von einer Zeitspanne in den Jahren 1945 bis 1953, den Zeitraum möchte ich betrachten, die Gegend dort ist komplett zerstört. Ne? Also da habe ich ja auch mit meinem geschichtlichen Interesse in der Gegend viel drüber gelesen. Ne? Also da hat die Ardennen-Offensive stattgefunden, die Schlacht im Hürtgenwald mit der bekannten Allerseelenschlacht, wo wirklich auch die Alliierten und vor allem die US-Amerikaner Zehntausende Verluste hatten. Ne? Also ich glaube, allein bei der Ardennen-Offensive 20.000 tote Amerikaner, das sind Verluste, die sie im Zweiten Weltkrieg jemals überhaupt irgendwo gehabt haben, ne? Waren diese Dörfer in der Eifel dort. Und die Gegend war komplett im Arsch, ne? Also völlig zerstört, Grenzverläufe da auch während der Schlachten, da haben Dörfer, was weiß ich, innerhalb von einer Woche 10-mal einen Besitzer gewechselt, so ungefähr. Also das ging da hin und her. Es war dort wirklich komplett alles platt nach dem Krieg. Die Leute hatten keine Jobs, sah total scheiße aus, musste wieder aufgebaut werden, war keine Kohle da, britische Besatzungszone. 1948 kam dann die Währungsreform, die D-Mark wurde eingeführt und die Leute hatten dadurch zumindest von einem Tag auf den anderen mit einer stabilen Währung wieder Zugriff auf einen funktionierenden Markt, einen funktionierenden Lebensmittelmarkt vor allem. Ne? Und schon seit 1945 wurde in dieser Gegend durch die Nähe zu Belgien und den Niederlanden, ne, wir befinden uns da ja im Grenzgebiet, wo es dann sogar deutsche Exklaven gibt, dort auf der belgischen Seite da in Eupen, die Richtung und so weiter, wurde viel geschmuggelt. Alle möglichen Güter, alles, was man sich vorstellen kann, aber in der britischen Besatzungszone und später dann ab 1949 in der BRD in besonderer Weise Kaffee. Und der war, was daran lag, dass man in Belgien einen Pfund Kaffee für 3,75 Mark kaufen konnte und in den Dörfern ein paar Kilometer weiter auf der deutschen Seite konnte man das schon für 10 Mark wieder weiterverkaufen, ne? Weil die Steuern so immens hoch waren. Die waren immens hoch, die Steuern. Und da reden wir jetzt nur von direkt hinter der Grenze, ne? Wenn dann die Dorfleute, die dann das Schmuggelgut gekauft haben für 10 Mark nach Köln und Bonn und die großen Städte da nachgelagert gingen oder auch nach Aachen, da konnte man das noch für ein Vielfaches davon verkaufen. Ne? Also da waren wirklich fast Gewinnspannen wie im Drogenhandel drin. Ne? Und dementsprechend blühte natürlich das Schmuggelgeschäft. Ne? Nur reden wir jetzt hier nicht von Leuten wie Al Capone oder Pablo Escobar, sondern von Otto Behrens, Peter Wilhelmsen, Horst Klingner oder Josef Förster, die da als Bandenchefs oder Schmuggler in Erscheinung traten. Und Situation, ein Gut, was man mit ganz hohem Gewinnspann illegal ins Land bringen kann. Eine Dorfbevölkerung, die keine Perspektive hat, sich aber in der Gegend extrem gut auskennt und völlig unterbezahlte Zöllner. Ist ja eigentlich eine Situation, in der es völlig klar ist, wir bestechen die scheiß Zöllner und keiner hat hier irgendein Problem und es geht alles seinen Gang. Ne? Aber die Administration hat hart dagegen gehalten, ne? Und die Zöllner haben richtig, richtig ernst gemacht gegen,
Respekt, wirklich?
Gegen die Schmuggler. Ja, also natürlich gab es Bestechungsfälle. Ne, ich glaube mal 3.400 D-Mark wurden mal an den Zöllner irgendwie gezahlt, dass da zum Beispiel Dienstpläne verraten wurden von irgendwelchen Kollegen, dass man wusste, wer wo irgendwie Dienst hat, dass man sich da vorbeischmuggeln konnte.
Da kriegst du viel Kaffee für.
Kriegst du viel Kaffee für, ne? Und also man muss jetzt mal die Verhältnisse sehen, ne? Also mit 2 Schmuggelnächten haben da Leute so viel Geld verdient wie ein Zöllner im ganzen Monat, ne? Also das war schon wirklich krass, ne? Also von Josef Förster wird berichtet, dass er da auch mal locker 30.000 Mark gemacht hat, ne? Mit Kaffeeschmuggel. Also das war schon wirklich krass. Und ab Anfang der 50er Jahre schaukelte sich das richtig hoch, ne? Also es gab immer verschiedene Strategien, den Kaffee zu schmuggeln. Eine Strategie waren ganz viele, es sind teilweise hunderte Jugendliche, jeder mit einem Sack Kaffee, irgendwie von Belgien in den Wald reingegangen und du stehst dann da als Zöllner, kannst zwei, drei von den Jugendlichen irgendwie aufhalten, aber der Rest kommt natürlich durch. Ne?
Das war also so, was hatte das denn für Ausmaße?
Es war dort Volkssport. Ne? Also wie gesagt, es sind wirklich Kaffeesäcke geschmuggelt worden. Ne? Also du musst dir das wirklich vorstellen, also wie wenn heute Kokain oder so an der mexikanischen Grenze festgesetzt wird, also solche Szenen waren das dort eben mit Kaffee. Ne? Und immer die sehr gut topografisch kenntnisreichen Dorfbewohner dort, also insbesondere von Mützenich, einem Dorf, das ist da sehr, sehr bekannt geworden dadurch, die haben da geschmuggelt. Die Zöllner, also ab Anfang der 50er Jahre eskalierte es extrem. Die Zöllner haben Order gekriegt, Schusswaffen einzusetzen, ne? Also teilweise wirklich Langwaffen von Kriegswaffenqualität. Also da reden wir von Gewehren, die auf 2000 Meter jemanden abknallen konnten, ne? Und natürlich vorher mit Warnruf, dann Schuss in die Beine und so weiter. Aber wenn du auf ein paar hundert Metern in der Dunkelheit auf jemanden schießt, also ob man da so sehr die Beine trifft, ist schon irgendwie schwierig. Und das Ganze
ist das vom Verhalten eigentlich normal? Also werden Leute beim Schmuggeln heutzutage auch noch erschossen? Ich denke nicht, oder?
Das weiß ich nicht. Es gibt sicherlich Schmuggler, die heute auch noch irgendwie auf der Flucht erschossen werden. Es sollten ja Warnschüsse abgegeben werden und so weiter. Das hat damals schon auch für Furore gesorgt, dass wegen Schmuggel von ein paar Päckchen Kaffee auf Leute geschossen wird. Krass. Aber die Schmuggler an sich haben die Eskalationsspirale weiter hochdrehen lassen. Also es gab da wirklich professionelle Banden. Die haben in Belgien Anfang 50er Jahre, da stand ja noch ein Haufen Kriegsgerät rum von den Amerikanern. Die sind dann einfach mit einem scheiß gepanzerten Fahrzeug voll beladen mit Kaffee durch den Wald geballert und haben da fast die Zöllner über den Haufen gefahren. Also das sind wirklich gepanzerte Fahrzeuge benutzt worden. Ne? Also es gab filmreife Verfolgungsszenen. Die Zöllner haben sogar zwei Porsche-Sportwagen eingesetzt, um die Schmuggler verfolgen zu können, die ihrerseits von den Amerikanern oder den Engländern, von den Besatzungstruppen dort amerikanische Cadillacs hatten. PS-starke große Autos, die dann so durchsausen konnten und die Zöllner hatten dann mit ihren Motorrädern natürlich keine Chance. Ne? Die Schmuggler haben Krähenfüße so rausgeschmissen, solche Stachelsterne. Die Zöllner hatten so Igel Igelsperren, wo man mit den Reifen drüber fährt und die dann kaputt gehen. Und also wirklich Filmreifen. Ne? Einer von den Porsches war auch noch umgebaut, dass er diese Krähenfüße wegschieben konnte und so weiter. Die Zöllner haben sogar Fahrtrainings auf dem Nürburgring von professionellen Rennfahrern bekommen, um da mithalten zu können und das Maximale rausholen zu können. Also es war schon wirklich krass und allerdings auch nicht witzig. Ne? Also innerhalb in den Schmugglerjahren gibt es verschiedene Angaben in den Archiven, aber so zwischen 26 und 31 Schmuggler sind tatsächlich krass erschossen worden, ums Leben gekommen. Krass. Zwei Zöllner sind ums Leben gekommen unter teilweise ungeklärten Umständen. Also da gab auch Schlägereien mit Zöllnern in Kneipen oder so, wo ein Zöllner auch erschlagen wurde. Hunderte auch teilweise unbeteiligte Verletzte.
Krass.
Schwerverletzte zum Teil fürs Leben gekennzeichnet. Also deshalb redet man tatsächlich von einem Krieg oder von einer Kaffeefront, ne? Weil das ja diese ehemaligen Schlachtgebiete aus dem Zweiten Weltkrieg dort waren.
Stell dir mal vor, Mike, du überlebst den fucking Zweiten Weltkrieg, um dann im Kaffeekrieg ums Leben zu kommen.
Ja, natürlich, klar. Und insofern ist das Ganze, was so zum Schmunzeln anregt, hat natürlich schon auch echt eine ernste Dimension gehabt. Ne? Da sind wirklich auch Leute einfach über den Haufen gefahren worden bei irgendwelchen Fluchtfahrten, die damit überhaupt nichts zu tun hatten. Es wird geschätzt, dass ein Drittel des gesamten Kaffeekonsums des Rheinlands mit Schmuggelware beliefert wurde oder betankt wurde sozusagen. In den ganzen Jahren sind ungefähr 1000 Tonnen Kaffee geschmuggelt worden. 1953 gab es dann eine massive Steuersenkung, hat der Staat eingelenkt und dann war dieses Schmuggelgeschäft nicht mehr so attraktiv. Und
also die haben es quasi bis zu dem Zeitpunkt auch durchgezogen.
Die haben es bis zu dem Zeitpunkt durchgezogen, krass. Ja. Und als diese Phase, als sich das Anfang der 50er Jahre so eskalierte, war im Prinzip von diesem Dorf Mützenich, waren teilweise 100 Leute vor Gericht. Ne? Es musste der Pfarrer nach
Köln. Piratennest quasi.
Der Pfarrer von Mützenich musste nach Köln in den Knast fahren, weil dort 40 junge Männer einsaßen, die eigentlich alle in der Fußballmannschaft spielen sollten. Saßen dort alle drin und er hat die da versucht, irgendwie rauszukriegen, aber die haben halt so viele Spiele verpasst wegen Gerichtsverhandlungen und Strafe verbüßen oder so, dass er der TÜS Mützenich 1952 keine Chance hatte und abstieg.
Ne? Ach, das ist schade. Das ist interessant, dass das Fazit deiner Geschichte
ist. Das ist noch nicht mal das Fazit meiner Geschichte. Die große Pointe meiner Geschichte ist, dass die Eifel, du kennst dich da ja natürlich ein bisschen aus, auch erzkatholische Gegend, ne? Dass bei solchen, wie soll man sagen, Schmuggelfährigkeiten oder so, die knochige Hand der Kirche auch aufgehalten wurde. Ne? Mhm. Also zum Beispiel im Dorf Schmidt, heißt das Dorf, was auch in der Ardennenoffensive eine große Rolle damals spielte als strategisch wichtiges Dorf, war die St. Hubertuskirche komplett zerstört. Und das Bistum hatte immer abgelehnt, das wieder aufzubauen, keine Kohle da irgendwie. Und plötzlich, als die ganzen Schmuggelaktivitäten dann ihren Höhepunkt erreichten, nahm der Wiederaufbau in der Gegend auf einmal ungeahnte Dynamiken und Dimensionen auf. Ne? Die Kirche erstrahlte in neuem Glanz, weswegen die Kirche St. Hubertus in Schmidt heute noch den Spitznamen St. Mokka trägt. das ist wirklich kein Witz. Und auch am Ortsrand von Mützenich gibt es sogar ein Schmugglerdenkmal. Das kann man sich anschauen und es gibt auch ein Zollmuseum, was man sich anschauen kann, das Zollmuseum Friedrichs, was von einem alten Zöllner kuratiert wird. Also vielleicht mal so als kleiner Ausflugstipp da in die Gegend. Habe ich noch nie von gehört, fand ich einen sehr interessanten Ansatz. Ich danke dir dafür.
Ja, bitte, dankeschön für die schöne Erzählung.
Ja.
Was ich sagen wollte, die Erkenntnis aus dieser Geschichte ist, Verbrechen lohnt sich, weil es ja sogar der Gemeinde zur Verfügung
ist. Genau, also die Kirche mischte da bei den Einnahmen gut mit und teilweise wurden dann bei irgendwelchen Sonntagspredigten sogar, wie soll man sagen, die Nachtarbeitenden gesegnet. Ja, die steckte damit unter der Decke, die katholische Kirche. Und St. Mokka kann man sich heute noch anschauen. Ja.
Fantastisch, Mike. Ich danke dir.
War eine sehr, sehr interessante Story. Habe ich noch nie von gehört vorher.
Hm. Ja, also ich meine, ne, ich dachte mir, nachdem wir die Spirale der Gewalt beendet hatten, vielleicht eine kleine Geschichte über die Spirale der Gewalt. Womit kann ich dich denn nächste Woche beglücken?
Also, weil wir gerade beim Thema Kirche waren, ich würde gern was von dir über das morgenländische Schisma hören.
Oh Gott, das ist ja anstrengend. Oh, das wird sehr lange dauern, denke ich.
Na, also so die Hauptströmung, was man heute noch damit zu tun hat. Ich habe vielleicht auch welche Auswirkungen das hier in unserer Gegend hatte. Ich weiß darüber nicht allzu viel.
Gab es nicht mehrere Schismen auch?
Genau, ja. Aber mir geht es ums das Morgenländische.
Okay, pass auf. Wir haben ja jetzt so ein bisschen ein Koordinationsproblem. Du hast gesagt, du musst jetzt in wenigen Minuten los, ne?
Ich weiß nicht, wie sieht's denn bei dir aus? Welchen Kunden hast du denn vorbereitet?
Also es ist schon eine sehr wichtige Person der Weimarer Republik.
Oh, okay.
Dementsprechend ausführlich wäre. Also wir könnten jetzt den ersten Teil machen und in der nächsten Folge den zweiten. Ich weiß nicht, ob das von der Dramaturgie so geil ist. Na gut, pass auf, wir gucken mal, wie weit wir kommen.
Fang einfach mal an, genau.
Jetzt habe ich die Seite zugemacht.
Jetzt haben wir doch platt geschlagen. Komm, zeig's uns, gib's uns.
Komm, so, okay, alles klar. Mike?
Ja.
Ich habe heute eine sehr spannende, aber erstaunlicherweise sehr wenig beachtete Schlüsselfigur der Weimarer Republik mitgebracht. Ich gehe davon aus, du kennst die, aber ich glaube...
Warte mal, lass mich raten, Gustav Noske.
Nee,
schade. Ah, da war ja auch, ja, ist egal.
Heute geht es um Alfred Ernst Christian Alexander Hugenberg.
Es kann sein, dass ich den Namen schon mal gehört habe, aber sagt mir jetzt... Könnte ich dir jetzt nicht sagen, was da ist, wieder was da
okay, gemacht hat. Das ist sehr gut. Hm. Das ist sehr gut. Alfred Hugenberg wurde als Sohn eines königlich-hannoveranischen Schatzrats geboren. Der wurde dann später Mitglied des Preußischen Landtags, hieß Karl Hugenberg. Seine Mutter, die kam aus so einem Landgutbesitzer-Milieu, also schon gehobener Staatsdienst und kein armes Elternhaus. Also sehr gute Voraussetzung fürs Leben schon mal. Mhm. Der hat dementsprechend eine achtbare schulische und studentische Karriere durchlaufen, hat aber relativ schnell seine politische Gesinnung sehr öffentlich kundgetan, sage ich mal. Also er hat beispielsweise zum Thema innere Kolonisation im Nordwesten Deutschlands seine Dissertation verfasst. Mhm. Da ging es jetzt im Vordergrund um die Kolonisation.
Scheißwort, ne?
Die Kolonisation von Mooren. Ne? Hm. Also vordergründig, klingt jetzt erstmal unpolitisch, aber er schweifte dann immer mal wieder so ab zu Sachen wie Lebensraum im Osten, Kolonien, um die deutsche Rasse zu verbreiten. Also es war schon alles sehr rassistisch, was er da geschrieben hat. Und das verarbeitete er dann in seiner Dissertation. Es war relativ deutlich, dass seine Abneigung gegenüber der Arbeiterschicht sehr groß war, die ihm auch kommt aus Preußen, grundsätzlich ein Dorn im Auge war. Man muss ja wissen, in Preußen war die SPD bis ganz zum bitteren Ende an der Macht im Landtag sozusagen. Weiß jetzt nicht, wie das hieß im Preußen. War auch ein Landtag, ne?
Parlament, ich denke.
Im Parlament, genau. Also das, um nur mal so diese Flöcke einzurammen, was sind die Gegner und was sind die Ziele? Und der Hugenberg, der durchlief jetzt erstmal eine ziemlich langweilige staatliche Karriere. Ja, also war jetzt erstmal kurz im Militärdienst. Dann wurde er Regierungsassessor bei der Preußischen Ansiedlungskommission in Posen. Das passte sehr gut zu seiner Dissertation, weil es da sozusagen ja darum die Germanisierung dieser Region durchzuführen.
das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich meinte jetzt gerade, er hat ja ein Problem mit der Arbeiterschicht. Das Gegenteil von der Arbeiterschicht ist ja das bäuerliche Milieu, das ländliche Milieu, dass er auch ideologisch, sag ich mal, auf der anderen Seite verortet sah. Ne? Also die Bäuerlichkeit, die Ländlichkeit als der eigentliche kulturelle Kern des deutschen Volkes und der Industriearbeiter ist im Endeffekt ja auch der, der am Ende in die USA auswandert und Verrat am Volk begeht. Also ganz, ganz wilde, verrückte Ideologie, in die man sich vielleicht am besten gar nicht reindenkt. Jedenfalls stieg er dann schnell im Staatsdienst auf. Das überspringen wir jetzt mal, weil das in dem Sinne nicht so relevant ist, aber das hängt natürlich sehr auch mit der Stellung seines Vaters zusammen und seiner Herkunft. Also er war da sehr gepampert und hat dementsprechend in der Zeit schnell Rang und Würden erhalten und dadurch Kontakte geknüpft.
Also bisher und, nach Plan sozusagen.
Absolut nach Plan. Und also diese Stufen sind dann schon interessant. Er würde dann beispielsweise Verbandsdirektor der Raiffeisengenossenschaften in Posen. Also der hat da so sein Netzwerk aufgebaut. Dann wurde er Direktor, Vortragender Rat im preußischen Finanzministerium. Ne, dann wurde er Vortragender Direktor der Berg- und Metallbank in Frankfurt-Main. So, und du merkst, in welche Richtung sich das entwickelt. Dann wurde er von diesem Punkt aus Vorsitzender im Direktorium der Friedrich Krupp AG. So, also du siehst, er ist vom Beamtenstand jetzt in den wirtschaftlichen Bereich übergeswitcht. So, natürlich war das alles auch mit einem finanziellen Aufstieg verbunden und dieses Geld hat er dann natürlich auch stark genutzt, um andere Karriereoptionen voranzutreiben. Was auch, wie gesagt, nach wie vor extrem wichtig war und dann auch entscheidend für den Fortlauf war, ist sozusagen, dass er diese Vernetzung extrem betrieben hat. Dass er beispielsweise Mitglied des Vorstandes und Ausschusses deutscher Arbeitgeberverbände wurde. Er war beispielsweise Gründungsmitglied des Verbands Freie Ukraine, die Ukraine von Russland lösen wollte. Im Zusammenhang mit diesem auch gesellschaftlichen Aufstieg hat er auch sukzessive mehr politischen Einfluss geltend machen wollen. Also so als Taktgeber für die damalige wilhelminische Gesellschaft und natürlich auch stark mit seiner ideologischen Ausrichtung. Beispielsweise hat er mit anderen zusammen eine Forderung den Kaiser mehr oder weniger rausgegeben, dass aus Arbeitgebersicht natürlich es sehr wichtig ist, dass durch den Krieg große Landgewinne hinzukommen. Erstens natürlich für die psychologische Grundkonstitution des Volkes und natürlich um die soziale Frage zu klären, dass man den Soldaten und Arbeitern dann Ostgebiete zum Besiedeln gibt. Ne? Also diese Ostbesiedlung auch im Zusammenhang jetzt mit der freien Ukraine, da waren natürlich entsprechende Gedanken, die er da versucht hat, in Politik umzugießen. Dann gab es eine Petition, die er unterstützt hat, wo Kaiser Wilhelm aufgefordert wurde, den Ruf nach Frieden abzulehnen und den Krieg fortzusetzen, weil Deutschland ansonsten nicht wirtschaftlich stärker werden könnte. Die Erweiterung des Kolonialreichs, also ich fasse jetzt nochmal zusammen, was so seine politischen Ambitionen waren. Ne? Also Kolonialreich erweitern, Belgien sollte komplett annektiert werden, Teile Frankreichs, Polens und des Baltikums sollten annektiert werden und dann ethnisch in Anführungszeichen flurbereinigt werden, ne? Also quasi Vertreibung der dort ansässigen Menschen, eine Germanisierung durchgetrieben, also ganz, ganz gruselig alles. Dann gab es 1917 eine Friedensresolution mit einer Mehrheit im Reichstag. Und das war dann für Hugenberg mehr oder weniger so der Erweckungsmoment, wo er gesagt hat, so jetzt ist hier Schluss an dieser Stelle. Es muss jetzt hier politisch sich was verändern. Und da finanzierte er zum Beispiel die Zeitung oder die Gründung der Zeitung Deutschlands Erneuerung von einem antisemitischen Herausgeber. Und zum anderen war er zusammen mit Alfred von Tirpitz und Wolfgang Kapp einer der Mitbegründer der Deutschen Vaterlandspartei.
Mhm. Ich wollte gerade fragen, welches Parteibuch er denn gehabt hat.
Irgendwie. Naja, da kommen wir noch hin. Also da war er Mitbegründer der Deutschen Vaterlandspartei. Und um diese Partei jetzt mal ein bisschen einzuordnen. die forderten unter anderem auch die Eroberung von süd- und westfranzösischen Gebieten und die Deportation der Einwohner und natürlich auch die Eliminierung des Judentums. Es ist jetzt es ist so ein bisschen umstritten, ob er tatsächlich selbst diese Forderung auch so hatte oder ob er sie nur gebilligt hat. Ich finde, es ist völlig egal, weil wenn du Teil einer solchen Partei bist und wenn du solche Inhalte verbreitest und wenn du gegen diese Verbreitung nichts unternimmst, dann bist du Teil dieser...
Machst du dir die Forderung zu eigen, ja.
Genau, genau. Ja. Und das, also ganz wichtiger Punkt, und ich finde das wirklich extrem interessant und es wird sehr oft vergessen, der Antisemitismus und eben solche Gedanken waren weit verbreitet in der deutschen Bevölkerung und die sind von einflussreichen und reichen Menschen zu dieser Zeit auch stark verbreitet worden. Ja, also das ist so ein Grundrauschen, das einfach im Volk existiert hat. So, sollte aber nicht die einzige Zeitung bleiben, die Hugenberg unter seiner Kontrolle hatte. Um genau zu sein, hat er nämlich sukzessive ein Medienimperium aufgebaut. Er wurde zum ersten, man kann es wirklich so nennen, zum ersten Medienzar Deutschlands. Der hat einen gigantischen Medientrust gebaut. 1912 führte er tatsächlich schon eine Pressekontrollbehörde, eine versteckte, in der er versuchte, Einfluss auf die Meinungsbildung zu gewinnen. 2013 kaufte er von dem Legationsrat von Schwerin 4 kleine Nachrichtenbüros, die er zur Telegrafenunion GmbH zusammenschloss und gab wenige relativ große, einflussreiche Personen zu der Zeit in der deutschen Medien- und Verlagsbranche, beispielsweise Ullstein und Mosse. Und die waren sozusagen seine Gegenspieler und einen entscheidenden Vorsprung gewann er, als er 1916 die Kontrolle über den Scherl-Verlag übernahm, weil der in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es wirklich von immenser Bedeutung war, sein persönlicher Ursprung, also sein Elternhaus, durch die Unterstützung des preußischen Innenministeriums war ihm das möglich, das zu übernehmen. Ist ein bisschen eine komplizierte Transaktionsgeschichte. Der Reichstag wollte eigentlich verhindern, dass der Verlag in nicht republikanische Hände fällt sozusagen. Deswegen haben die das über eine andere Lösung versucht abzuverkaufen. Allerdings ist dieser Prozess gescheitert, weil dieser Verlag dann ins Straucheln geraten ist und das preußische Innenministerium, das von Hugenberg mit Millionensummen finanziert worden, also unterstützt worden ist, hat ihm dann sozusagen den Kauf zugeschlagen, weswegen er dann sein Trust entscheidend erweitern konnte. Dann hat er noch Gesellschaften gegründet wie die ALA, Anzeigenfirmen gekauft wie Hasenstein und Vogler und Daube und Co. Also es sind alles so große Namen der damaligen Zeit, wodurch er halt zum größten Anzeigen-Publisher der damaligen Zeit wurde. Er richtete Beratungsstellen für industrielle Zeitungsbesitzer ein, übernahm systematisch die Provinzzeitungen, um den Einfluss auch auf dem Lande auszubauen und also erreichte sukzessive den Bereich Zeitungswerbung, da eine Vorherrschaft zu entwickeln und ein übergreifendes Mediennetzwerk zu bauen, das in allen möglichen Bereichen vorherrschend war. Im Endeffekt gehörten zu diesem Konglomerat Nachrichtendienste, Werbeagenturen, Korrespondenzdienste, Filmgesellschaften und über die spielte er dann sukzessive seine politischen, vor allen Dingen monarchistischen, expansiven und antisemitischen Geschichten quasi aus in alle Richtungen des Deutschen Reichs. Zusammengefasst, bis Ende der 1920er Jahre versorgte Hugenbergs Mediennetzwerk rund 1600 deutsche Zeitungen von deutschnationalen bis liberal-konservativen Blättern mit Inhalten. Er hatte 2000 Mitarbeiter, 90 Redakteure, die quasi diesen Nachrichtenvertrieb bedienten. Und dadurch hat er natürlich einen gewaltigen Bereich der öffentlichen Meinungsbildung kontrolliert.
Also es ist quasi, als ob er die führende Presseagentur hat, inklusive der Zugriff auf die Google-Werbeinhalte, wenn du das mal wieder auf die heutige Zeit übertragen willst, von der Bedeutung.
Genau, her. Also als ob er quasi Wahnsinn. Die DPA wäre.
Ja.
So, aber du merkst, in welche Richtung sich das entwickelt, ne?
Also mit seinem seiner völkisch-nationalen Einstellung kann ich mir vorstellen, dass er dann im Hintergrund eine Schlüsselrolle spielen kann für eine bestimmte Bewegung, ja.
Ja.
Und hat dann bestimmt irgendwann ein goldenes Parteiabzeichen gehabt, denke ich mal.
Du irrst. Du irrst, Mike. Du irrst. Denn es gab ja unterschiedliche Strömungen im Deutschen Reich, je nachdem, was man sich unter einer konservativen Revolution vorstellt.
Ja, die gab es durchaus. So, ne?
Genau, und da gab es durchaus eben revanchistische Strömungen und monarchistische Strömungen, die eher in Richtung beispielsweise Militärumsturz gegangen sind. Also wir reden ja jetzt so über diese Zeit nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs. Wie geht's weiter mit Deutschland? Ganz schrecklich turbulente, blutige Zeit.
Also ich hätte ihn jetzt eher so in die Richtung Strasser gerückt. So, das klang jetzt am ehesten.
Ja, wir bewegen uns da jetzt rein. Also nach der Novemberrevolution wurde er Mitbegründer und später dann auch Vorsitzender der DNVP. Mhm. So, also der Deutsch-Nationalistischen Partei. Und wurde tatsächlich 1920 in den Reichstag gewählt, hat aber bis 1929 nicht eine Rede gehalten. Mhm. Weil warum? Er hat ja sprechen lassen. Ne? Und was Hugenberg mit Hitler zu tun hatte und ob Hugenberg tatsächlich mit dem Zusammenbruch der Weimarer Republik zu tun hatte, das finden wir beim nächsten Mal raus.
Aha, Cliffhanger, alles klar, sehr interessant. Cool, ne, schöne Sache. Alles klar, also wir machen morgen Abend los oder morgen Nachmittag fahren wir zum Flughafen. Ich halte dich auf dem Laufenden von On the Road. Natürlich, und dir wünsche ich viel Spaß in Berlin.
Ja, auf jeden Fall auch eine geile Tour.
Ja, ja.
Und erzähl mal, wie die Leute so drauf sind.
Na klar, mache ich, ja.
Wie es mit Ginger war.
Ja, also da kennen wir ja schon so halbwegs, also da erwarte ich jetzt keine. Man weiß nie, aber ich erwarte jetzt keine Friktion. Gut, alles klar, mach's gut.
Ich kriege Flashbacks an Bomben. Hä? Ah nee, das war eine Fission, ne?
Das ist eine Fission, eine Friktion.
Fission, scheiße, ja, stimmt.
Friktion ist aus dem Militär, das sind Abweichung vom Plan bei einem Feldzug. Das ist von Clausewitz, vom Krieger. Ah. Der hat den Begriff eingeführt.
Eine Friktion. Dein Sprachgebrauch ist viel zu militärisch, Mike, das funktioniert so nicht.
Ja.
Man muss die ganze Zeit nur an Bomben denken, ist unglaublich. Ja. Aber zu Bomben sprechen wir dann nächste Woche
mehr im Kunden. Alles klar. Tschüss.
Tschüss.
Wie weit Kaffeesucht führen kann.